Wir haben nämlich ein Abkommen mit Gott, wisst ihr das? Ein Abkommen, eine Übereinkunft mit Gott. Und über das geht es heute, das Thema. Man muss ein bisschen ausholen, dass wir da dann auch einen festen Grund haben. Ich will auch immer das Wort der Wahrheit vom Evangelium predigen, weil dieses Wort unsere Herzen reinigt, damit wir einen wahrhaftigen Herzensglauben entwickeln können. Weil die Information im Kopf ist nicht schlecht, aber da dürfen wir nicht hängen bleiben. Sonst sind wir bloß Wissende und nicht Glaubende. Und darum wollen wir immer wieder das gute Wort Gottes hören, damit unsere Herzen ja wirklich gereinigt, gewaschen werden von allen möglichen Irrlehren, Lügen, Religiosität und so weiter. Sagt uns ja der Paulus, Epheser 5, ab Vers 25, lesen wir ein paar Verse. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es ist der Grund, warum wir immer wieder das Wort des Evangeliums predigen. Das ist so ähnlich, wie wenn man in eine Badewanne steigt und sich sauber macht. Also ist das Wort für unsere Herzen, reinigt von Unglauben, von Lügen, von Zweifeln, auch von weltlichen Vorstellungen, die nicht der Wahrheit entsprechen, oder weltlichen Begierden und Gebundenheiten und so weiter. Und deshalb immer wieder Gottes Wort, da werden wir nicht dabei müde. Wichtig ist, gut zuhören, drüber nachdenken, aufnehmen, nicht anzweifeln, sondern im Glauben nehmen, aussprechen und dann auch handeln. Das ist der beste Weg, dass das Wort dann auch dementsprechend Frucht bringt. Gut, also, dann legen wir da mal los zu dem Thema mit diesem Abkommen zwischen uns und unserem himmlischen Papa. In Johannes 11, 49 und 50 schreibt uns der Johannes: Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Also dieser Hohepriester Kaiphas hat geweissagt, ganz unbewusst, der Heilige Geist hat durch ihn gesprochen über den stellvertretenden Tod von Jesus. Ja, bei ihnen war es eher die Bosheit, die das vorhatte, oder der Neid und der Eifersucht gegenüber Jesus. Denn wenn wir den losbringen, dann haben wir gewonnen, dann sind wir wieder Boss. Und dass man nicht die ganze Nation jetzt hier durch einen Aufruhr von den Römern niedergemetzelt werden, wollen wir so hinbringen, dass dieser eine Jesus da sterben soll. Aber es war eine Weissagung, weil Jesus tatsächlich für dieses Volk und für die Menschheit sterben sollte. Im Kapitel 18, Vers 14 wird es noch einmal bekräftigt. Da steht: Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Also es ist nützlich. Es ist nützlich, dass Jesus starb. Es hört sich ein bisschen brutal an. Nur gut, für uns aus der Ferne, wenn man es so betrachtet, ist nicht so brutal, aber wenn man sich mit der Sache beschäftigt und wenn du dir vorstellst, Jesus, so ein toller Mensch, so gute Dinge gemacht, Wunder gewirkt, der beste Freund, und dann wird er so extrem gefoltert und gekreuzigt und muss da sterben. Also wenn du dir da mal bildlich das vorstellst, du bist da dabei und musst zuschauen und kannst nicht helfen, dann wird dir das vielleicht einmal ein bisschen zu Gemüte gehen. Aber es ist nützlich. Es war nützlich für die damaligen Leute und nützlich für uns heute, genauso. Und das müssen wir dann auch wieder so sehen, weil sonst wäre es doch ein bisschen hart. Und dieser Jesus wusste, dass er sterben muss für das Volk. Er wusste, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt auf sich nehmen muss. Das heißt, die Strafe für die Sünde der Welt. Aber er starb dort freiwillig den Märtyrertod für uns. Er wurde nicht gezwungen. Er hätte auch Nein sagen können. Jesus selber sagte in Johannes 10, 17 und 18: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Also er sagt hier tatsächlich, er lässt sein Leben und nicht irgendjemand nimmt es ihm, sondern er lässt es freiwillig. Da ist er auch dazu bevollmächtigt. Und dann kamen doch die römischen Soldaten, nahmen Jesus im Garten Gethsemane gefangen und der Petrus war so wütend, zog sein Schwert raus und schlug einem Römer das Ohr ab. Er wollte praktisch Jesus verteidigen. Er wollte nicht, dass er jetzt hier festgenommen wird. Und dann hat ihn aber Jesus gerügt und hat sogar dem Soldaten das Ohr wieder angeheilt. Das ist auch schon wieder eine großartige Sache, was Jesus da getan hat. So viel Liebe hatte er. Er hat sich nicht gewehrt. Er wusste, er geht freiwillig jetzt mit. Und er hat den Petrus gerügt, nicht die römischen Soldaten. Und er sagte dann zum Petrus, oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Ja, was meinst du? Das sagt uns, er hätte auch Nein sagen können. Und der Vater hätte ihm tatsächlich auch die Engel gesandt, um ihn da wieder rauszuholen aus der Hand der Römer. Aber es sagt hier weiter, Matthäus 26, 54, wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Also Jesus kannte die Schriften, er wusste, was über ihn geschrieben ist, er wusste, dass er die Sünden der Welt tragen musste, dass er die Strafe auf sich nehmen musste und leiden musste und sterben musste. Er wusste es und trotzdem ging er freiwillig diesen Weg des Leidens. Es war seine Liebe. Seine Liebe zu uns Menschen war stärker als die Angst vor diesem Martyrium. Und er wusste, die Schriften müssen erfüllt werden. Dazu ist er gekommen in die Welt, um die Schriften zu erfüllen. Und deshalb war er gehorsam und tat es aber freiwillig. Er hätte auch ungehorsam sein können. Er hat gesagt, nein, das ist mir jetzt zu heiß. Das sind mir diese Sünder, diese bösen Menschen nicht wert. Vater, schick mir du deine Engel und hol mich wieder hier raus. Aber seine Liebe zu uns, zu den Menschen, war einfach stärker. Er, sagt Hebräer 9,14, hat sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler auf Gott dargebracht. Er war das wahrhaftige Lamm. Und dann schreibt er hier weiter, dass euer Gewissen damit gereinigt wird von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das Gewissen, unser Innerstes, wird gereinigt von toten Werken, von Gesetzeswerken, die einfach nicht das Ziel hervorbrachten, gerecht zu werden. Aber dieses Opfer ohne Fehler, ohne Sünde, das hat es alles hervorgebracht. Es gibt noch einige Schriftstellen, die das beweisen. Ihr könnt das selber, wenn ihr wollt, nachlesen. Epheser 5,2 und 5,25. Galater 1,4 und 2,20, Römer 8,32 und 1. Johannes 3,16, für den, der mal ein bisschen Bibelstudium machen will. Also Jesus, und er wurde ja Menschensohn genannt, oder hat sich auch selber der Menschensohn genannt, das bedeutet Gottes menschlicher Sohn. Also Jesus ist der menschliche Sohn von Gott, weil er Mensch geworden ist. Er war Mensch, er war nicht als Gott hier auf der Erde, sondern er war als Mensch auf dieser Erde. Das heißt, er hat seine Göttlichkeit so zwischendurch abgelegt und wurde Mensch. Also der Menschensohn, der menschliche Sohn Gottes. Und er war hier und hat uns eigentlich vertreten. Jesus war unser Vertreter dann bei Gott und hat mit Gott, dem Vater, ein Abkommen, einen Deal, einen Vertrag, er hat den neuen, perfekten Bund geschlossen und Gott ist auf das eingegangen. Gott hat nicht gesagt, nein, das mache ich nicht, sondern Gott ist auf dieses Angebot, auf dieses Abkommen, auf den Deal mit Jesus eingegangen. Nicht wir mussten einen Bund oder ein Abkommen, einen Deal mit Gott schließen, sondern Jesus als unser menschlicher Stellvertreter. Deshalb musste Jesus Mensch sein, ein Mensch, musste für die Menschen mit Gott eine Übereinkunft treffen, ein Abkommen schließen. Und das hat Jesus getan und der Vater hat bestätigt, es ist gültig geworden, als Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb. Es ist wichtig, Und vor allem ist diese Sache so wichtig, weil er hat es gemacht und für uns ist es gültig. Für uns ist es gültig geworden, die wir an Jesus glauben und an diesen Tod am Kreuz. Für uns stellvertretend. Er hat es für jeden Menschen getan, aber Gültigkeit erlangt das Abkommen erst dann, wenn ein Mensch hineintritt. Ja, vielleicht könnte man so sagen, unter dieses Abkommen seine Unterschrift noch drunter setzt. Ja, wenn du dich bekehrst, dann setzt du sozusagen oder durch die Taufe dein Autogramm unter dieses Abkommen zwischen Jesus und unserem himmlischen Papa. Und Jesus hat dieses Abkommen einfach an unserer Stelle mit Gott geschlossen. Er hat alles, was er damit eingebracht hat, eingehalten bis zum bitteren Ende, zum Tod am Kreuz. Wir kennen ja die ganze Geschichte, aber er tat es für uns. Aus einem Grund, damit wir nicht mehr tragen müssen. Weil es wäre eigentlich ganz paradox. Jesus trug unsere Sünden, Jesus trug unseren Fluch, Jesus trug unsere Krankheiten und wir müssen es wieder noch tragen. Da sehen wir, dass wir da noch ein bisschen an unserem Denken Stellschrauben haben, die wir ein bisschen nachjustieren müssen oder stärker anziehen müssen. Es ist wichtig, damit dann auch der Geist freigesetzt wird, der Heilige Geist, um diese Dinge in unser Leben immer mehr auch hervorzubringen. Und Paulus schreibt an die Philipper im Kapitel 2, Vers 7 und 8. Er aber, also Jesus, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also er nahm Knechtsgestalt an, menschliche Gestalt ist damit gemeint. Ja, und wie sagt er hier, Gestalt nach wie ein Mensch, obwohl er Gott war, aber eben diese Göttlichkeit hat er abgelegt, hat die Menschlichkeit, kann man sich sagen, Menschlichkeit angenommen und hat praktisch uns vor Gott vertreten. Er hat sich sogar so erniedrigt bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ein Gehorsam, weil er wusste, es ist Gottes Wille, es ist sein Auftrag. Aber er tat es eben, wie ich schon sagte, freiwillig. Weil er musste es freiwillig tun, sonst wäre das Abkommen jetzt ein bisschen einen Makel. Ja, wie sieht nun dieses Abkommen nun eigentlich genau aus? Oder wer hat welchen Teil zu erfüllen? Wir fangen mal an mit Jesu Anteil an diesem Abkommen. Johannes 15, 13 sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Also Jesus hat sein Leben für seine Freunde, für die Menschen hingegeben. Ja, seine Brüder unterm Strich, Mensch und Mensch. Ja, und diese Liebe hat ihn gedrängt, das für uns zu tun. Deshalb hat er diese Leiden auf sich genommen und mit Gott diese Übereinkunft getroffen. Also ein Mensch mit Gott, das hat eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung war ja durch die Sünde getrennt zwischen Menschheit und Gott, aber ein stellvertretender Mensch hat eben das überbrückt und hat wieder einen Bund mit Gott, dem Vater, geschlossen. Ich habe einmal ein bisschen was zusammengeschrieben, wie vielleicht Jesus zu seinem Vater gesprochen hat, als er eben dieses Angebot machte zu dieser Übereinkunft. Also das ist jetzt meine Erfindung, aber so finde ich das in der Bibel, wenn ich da verschiedene Stellen so mir zusammensuche. Da könnte Jesus vielleicht so gesagt haben im Gebet, Vater, die Menschen, meine Mitmenschen, die ich so sehr liebe, sind in einer aussichtslosen Position. Vater, ich möchte ihnen helfen, ich möchte sie da herauslösen, retten, einen Ausweg schaffen. Vater, ich opfere mich für sie. Ich gehe für sie ans Kreuz in den Tod und in die Hölle. Ich übernehme ihre Position, ihre Sündhaftigkeit, ihre Strafe, den Fluch, die Armut, den Tod, ihre Krankheiten und Gebrechen. Vater, bitte leg das alles auf mich, damit sie davon frei werden, wenn sie an mich glauben. Ja, könnte vielleicht so in dieser Art gewesen sein, ich weiß es nicht, aber da steckt es drin, was Jesus für uns dann mit Gott ausgehandelt hat. Und das nahm er alles auf sich, als er ans Kreuz ging. So, jetzt kommen wir dran, welchen Anteil wir an diesem Abkommen zu erfüllen haben. Wie ich schon gesagt habe, Unterschrift drunter setzen, das heißt, glauben an Jesus, sich taufen lassen auf seinen Namen, das ist unser Teil. Glauben und ein Glaubensbekenntnis ablegen, damit tritt ein Mensch in diesen Bund, in dieses Abkommen ein. Ja, es wird Bekehrung genannt, es wird vielleicht Lebensübergabe genannt, es ist die Wiedergeburt, ja, wie die Schrift auch sagt, dass wir von Neuem geboren sein müssen, sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen, nicht erleben, nicht erfahren. Ja, und das geschieht durch Glauben. Und natürlich, und noch ein Teil, den wir hinzutun, ist, dass wir auch im Glauben bleiben. Weil dass diese Schwankungen unterliegt, ist vielleicht normal, aber wir sollen nicht bloß so, ja, haben uns einmal bekehrt und taufen lassen und dann tschüss, mehr interessiert es mich nicht, ist nicht unbedingt im Glauben bleiben. Also wir sollen im Glauben bleiben und den Glauben an den Tag legen durch unser Leben, durch unser Reden, durch unsere Taten und unseren Lebensstil. Ja, nicht verkehrt rum, dass unsere Taten, unser Lebensstil uns das ewige Leben geben, sondern wir haben es geschenkt bekommen und es drückt sich dann aus, es wird sichtbar in dem, dass wir in der Liebe leben und im Glauben. Weil er hat den Christen, den Wiedergeborenen, denen, die sich bekehrt haben, jetzt ein neues Gebot gegeben. Und ja, da man damals nicht verwechseln, nicht ein zusätzliches Gebot. Weil viele meinen, ja, Gesetz, 10 Gebote plus die Liebe. Nein, Mose ist beseitigt. Er gab uns jetzt ein neues Gebot. Das alte wurde beseitigt. Da habe ich den Beweis, Epheser 2,15. Für all die, die immer noch glauben, die 10 Gebote sind noch das Maß der Dinge. Und das sind die gleichen Gebote, die uns Jesus gegeben hat. Das stimmt nicht. Epheser 2,15 sagt uns, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die 2 friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Also die 2, das sind die Juden und Heiden. Aber das ist jetzt gar nicht vorrangig, sondern er sagt hier, er hat das Gesetz, die Gebote und Satzungen beseitigt. Eindeutiger Ausdruck, er hat es beseitigt. Und wenn es beseitigt ist, dann wollen wir mir nicht das wieder hervorkramen und den Leuten ein Joch auflegen und sie unter diesen Fluch des Gesetzes zu bringen. Wenn du nicht alles hältst, dann erwischt sich so ungefähr. Dieses Gedankengut schwirrt noch sehr stark in den Köpfen oder Herzen der Christen umher, weil man es einfach ja, über Generationen hinweg eingetrichtert bekommen haben von den Kirchen. Ja, 10 Gebote halten und Kirchengebote halten und Beichten gehen und Liturgien und alles Mögliche. Absolution sich geben lassen, sonst geht's nicht oder keine Ahnung, was alles gibt. Aber das ist nicht biblisch im Neuen Bund. Ja, alttestamentlich, okay. Die haben das einfach alles vermischt und gut umgerührt und einen richtigen miesen Brei draus gemacht. Also lasst es mit dem Alten, mit dem Gesetz, schaut das Neue an und die Decke wird weggetan von deinem Herzen und du wirst merken, der Geist fängt an zu sprudeln und die Gebete werden plötzlich erhört. Es kommt immer mehr Kraft in deinem Leben hervor aus dem Geist und es geht aufwärts mit dir. Also ein neues Gebot, das Alte ist beseitigt. Und das Neue ist, an Jesus zu glauben und einander lieben. Der Beweis ist auch nochmal 1. Johannes 3,23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Eine wunderbare Aussage, klipp und klar, ein Satz genügt. Nicht 600 noch was Gebote aus Mose, sondern glauben und daraufhin lieben. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn du wiedergeboren bist, dann hat er diese Liebesnatur in dich hineingelegt. Dann ist es nicht mehr, ich muss jetzt lieben, muss er mich so zusammenreißen, sondern du wirst ein Liebesmensch, ein fähiger Mensch, der fähig ist zu lieben. Das macht es einfach. Johannes 13,34 sagt Jesus schon selber, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ein neues Gebot. Ja, das ist unser Anteil an diesem Abkommen. Und es geht nicht anders. Dieses Abkommen muss durch deinen Glauben oder den Glauben jedes einzelnen Menschen, der heute mit eintreten will, aktiviert werden. Da gibt es kein Hintertür. Aber wenn du das gemacht hast, an Jesus geglaubt hast, dich bekannt hast, dich taufen hast lassen auf seinen Namen, dann ist deine Unterschrift drunter gesetzt und dann ist es gültig für dich. Es besteht dann auch zwischen dir und Gott, deinem Vater. Nicht nur zwischen Gott und Jesus, sondern auch zwischen dir und deinem Vater. Und das ist das Schöne des Ganzen. Du brauchst nicht selber ein Abkommen mit Gott treffen. Du kannst in dieses Abkommen, das Jesus getroffen hat, hineintreten. Und das ist das perfekte Abkommen, weil Jesus der einzige Mensch war, der ohne Sünde war. Ein anderer hätte das ja gar nicht tun können. Er konnte es tun und für uns ist es gültig. Ja, jetzt ist der letzte Teil dieses Abkommens der Anteil Gottes des Vaters selber. Er hat auch einen Teil. Den schwersten Teil hat Jesus schon erledigt. Dieses Märtyreropfer am Kreuz mit allem Drum und Dran, von Garten Gethsemane an bis zum letzten Atemzug, das war der Teil von Jesus. Das war das härteste. Unser Teil ist der einfachste. Wir brauchen es nur glauben, annehmen, uns darauf stellen, schon ist es für uns gültig. Und dann kommt noch der dritte, Gott selbst, der auch in diesem Abkommen mit dabei war. Welchen Anteil hat nun Gott? Glaubst du, dass Gott auch einen Anteil hat und dass er sich daran hält? Hält sich Gott an dieses Abkommen? Ich glaube ja. Weil 1. Korinther 1,9 sagt uns, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ja, die ersten drei Worte, Gott ist treu. Das ist eine Aussage. Gott ist treu und er hat uns in die Gemeinschaft mit Jesus gebracht, durch diese Sache mit diesem Opfer am Kreuz. Als wir noch Sünder waren, konnten wir nicht in Gemeinschaft mit ihm sein. Aber er hat die Sünde auf sich genommen, von uns weggenommen. Jetzt können wir jederzeit in seine Gemeinschaft kommen. Und Gott ist treu, das ist Aussage. Und wenn Gott treu ist, dann hält er auch seinen Teil des Abkommens. Und dann gibt es noch eine Aussage. Die ist auch wichtig zu wissen, Hebräer 6, 18. Da geht es zwar eigentlich um ganz was anderes, aber da ist ein Vers oder ein Satzteil eingefügt. Und um den geht es mir jetzt. Hier steht, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten und so weiter. Und dieser eingefügte Satz lautet, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann. Gott kann nicht lügen. Halleluja, er ist treu und er kann nicht lügen. Er kann nicht sagen, ja, Abkommen, das war gestern. Hallo Batsch, ich habe mir was anderes ausgedacht, gilt nicht mehr oder so. Nein, Gott ist treu zu dem, wo er seine Unterschrift drunter gesetzt hat. Die kann er nicht aufkündigen. Einen Bund kann man nämlich nicht aufkündigen. Und er kann nicht lügen. Er kann nicht sagen, ach, was interessiert mich das Geschwätz von gestern so ungefähr. Ne? Es ist gültig in alle Ewigkeit. Jesus hat es mit ihm so ausgehandelt. Und es ist gültig für dich und für mich, weil wir im Glauben da eingetreten sind. Und deshalb erhört unser Papa unsere Gebete. Das ist auch ein Teil des Abkommens, dass Gott unsere Gebete erhört, weil Jesus uns durch Glauben gerechtfertigt hat. Wir kommen nicht mehr als Sünder zum Gebet, sondern als Heilige, Gerechte und Sündlose. Und dessen Gebete hört und erhört Gott. Das ist wichtig für uns. Und natürlich eine kleine Einschränkung muss ich dazu sagen. Unsere Gebete müssen natürlich schon seinem Willen entsprechen. Ja, manchmal betet man eigenen Willen, eigene Vorstellungen und hat noch nicht abgesprochen, was Gottes Plan ist. Da kann es vielleicht einmal sein, dass dein Gebet nicht gleich erhört wird. Aber Gott lässt sich manchmal sogar überreden, für dich Dinge zu tun, weil er einfach deinen Glauben sieht. Und manchmal möchte auch deinen Glauben ernsthaft sehen. Wenn immer alles sofort geschehen würde, müsstest du deinen Glauben gar nicht einmal so richtig präsentieren. Aber wenn es mal hartnäckig ist, aber du dich nicht abbringen lässt und dich auf das Abkommen berufst und im Namen Jesus immer wieder betest, dann sieht der Herr, dann sieht dein Vater, hey, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du gebetet hast, so ungefähr. Ne? Gehört auch manchmal dazu. Also Glaube muss gesehen werden und Gott gibt uns oft die Chance, unseren Glauben sichtbar zu machen, weil wir hartnäckig beten, weil wir uns auf das Abkommen, auf den neuen Bund, auf das Opfer von Jesus am Kreuz stellen. 1. Johannes 5, 14 und 15 sagt uns das. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also er hört uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, und dann können wir wissen, dass das, was wir gebeten haben, uns bereits gehört und er es uns dann auch überfließen lässt von oben herab, damit es in unserem irdischen Leben auch so wird. Das gehört auch dazu, weil im Himmel ist uns ja eh alles parat gelegt. Aber unser Glaube ist es, der das bewegt, dass das vom Geistlichen, vom Himmlischen in unsere irdische Ebene herabfließt und der Segen, je nachdem, was es ist, einfach da ist oder geschieht. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, sagt 1. Johannes 3, 22, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Den zweiten Teil hier habe ich ja vorher schon gelesen, aber es hängt zusammen mit Gebet. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Warum? Weil wir das Wohlgefällige tun, weil wir ihm wohlgefällig sind und weil wir eben dieses Gebot zu glauben und zu lieben einhalten oder tun. Das gefällt Gott. Und dann ist er nicht knauserig. Dann, hey, da sagt er, da betet wieder einer meiner Kinder. Schnell, ihr Engel, los geht's. Täter seines Wortes. Gebt ihnen, was sie brauchen, so ungefähr. Könnte man das so vorstellen, oder? Also der Teil unseres Vaters ist, dass seine Segnungen uns erreichen, dass unsere Bitten erhört werden, dass wir durch seinen Schutz über uns vor allen möglichen Unglücken und Zeug bewahrt werden und dass die Engel für uns da sind und uns dienen, uns die Dinge hervorbringen, die wir erbeten haben. Das heißt einmal von den Engeln, sie sind die Täter des Wortes, die Engel führen das aus, die Engel bringen das zustande, was wir im Glauben an Verheißungen aus der Schrift gefunden haben, angenommen haben und im Glauben auch beten, dann setzt es das Engelheer in Bewegung. Also Gott selbst gibt diesen Abkommen, das er mit Jesus geschlossen hat, praktisch seinem Wort, dem Evangelium und den ganzen Verheißungen erst Substanz. Das kannst du dir so vorstellen, es sind nicht bloß einfach Worte, die da in einem alten Buch stehen, ein Buch voller Buchstaben. Nein, es ist mehr dahinter. Es gibt durch Gottes Treue und Vollkommenheit dem Ganzen einfach Substanz. Der allmächtige Gott steht dahinter und das macht die ganze Sache ein bisschen glaubwürdiger. Ja, wenn jemand denkt, naja, das dann so ist, das alte Buch da, und da können ja Übersetzungsfehler drin sein, da können ja, kann ja irgendjemand geschrieben haben, das ist Zweifel pur. Aber wenn wir wissen, es ist das Wort des Herrn, es ist Gottes Wort und der Geist in dir gibt dir Zeugnis darüber, das ist jetzt genau dieses Wort für deine Situation, dann macht es einfach die Sache glaubwürdig, es gibt dem ganzen Ding Substanz, Gott steht nämlich zu seinem Wort. Das müssen wir immer wieder uns ins Gedächtnis rufen, weil das unseren Glauben dermaßen pusht. Wir beten da ganz anders. Wir beten oft einfach so im Wagen, im Ungewissen. Ja, beten wir mal, schauen wir mal. Das ist nicht das, was Gott gefällt. Wenn du die Leute anschaust, die zu Jesus gekommen sind, die waren oft sehr hartnäckig. Die blutflüssige Frau zum Beispiel durfte ja eigentlich gar nicht unter die Leute. Der blinde Bartimäus hat geschrien und die anderen haben gesagt, sei ruhig. Und er hat nicht aufgehört und Jesus hat ihn gehört, hat ihn gerufen und hat ihn geheilt. Glaube muss irgendwo sich einfach klipp und klar ausdrücken. Okay, also Jesus hat das Abkommen mit seinem Vater für uns getroffen und deshalb dürfen wir uns im Gebet durch Glauben auch darauf berufen. Und wenn du das erkannt hast und das anfängst, dich darauf zu stellen, dich darauf zu berufen, beim Vater anklopfst, dem Namen Jesus die Tür aufmachst, ja, dann kommst du auf einer Ebene daher, die Gott gefällig ist. Denke nicht, ach, ich muss ihn so anbetteln oder darf ich das überhaupt? Du darfst kommen wie ein Kind. Hey Papa, hier bin ich. Du hast gesagt, Jesus hat gemacht. Ich stelle mich da drauf, ich brauche dieses oder jenes, ich habe da und da ein Problem. Ich brauche deine Weisheit, ich brauche deine Wahrheit, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche vielleicht sogar ein Wunder. Und Gott hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Gott steht nicht da und sagt, hey, ja, du musst da erst das in Ordnung bringen und da bist du falsch und da und überhaupt und sowieso. Nein, das hat Jesus am Kreuz alles auf sich genommen. Das ist Teil des Abkommens. Deine Sünden lud er auf sich. Die Strafe dafür trug er. Warum solltest du noch einmal gestraft werden? Das macht sogar die weltliche Justiz nicht, dass jemand für eine Sache zweimal gestraft wird. Und wenn er falsch gestraft wurde, dann wird trotzdem nicht der andere nochmal gestraft, weil es ist gesünd. Und Jesus war eigentlich der Falsche, der gestraft wurde, weil er war ohne Sünde. Aber er trug es um unseretwillen, er hat es gesünd, es ist einfach bestraft. Die Forderung des Gesetzes, die Forderung der Sünde ist damit erfüllt. Und die Forderung der Sünde ist einfach der Tod. Und den hat Jesus auf sich genommen, deshalb starb er am Kreuz, es ist alles erfüllt. Und jetzt können wir sehen, jetzt sind wir Teil dieses Abkommens. Wir mussten aber nicht ans Kreuz, als er es getan hat. Wir sind nur die Nutznießer der ganzen Sache. Siehst du das, wie toll und wie großartig das ist? Das hat er alles für uns getan. Wir, du und ich und all die Gläubigen sind Nutznießer der ganzen Sache. Und es muss den Menschen vielleicht mal wieder gesagt werden, weil da laufen draußen so viele rum, die diesen Jesus irgendwie für einen religiösen Mann halten und die an ihn glauben, ein bisschen religiöse Spinner. Und ja, kenne ich ja von der Kirche so ungefähr. Interessiert mich nicht, ich gehe lieber ins Bierzelt oder so. Aber wenn die hören, was da tatsächlich geschehen ist und dass sie Nutznießer der ganzen Sache sein können, dann wird der eine oder andere vielleicht dann doch einmal hellhörig und sagen, hey, wenn das so ist, dann möchte ich auch diesen Jesus haben. Könnte ja sein, oder? Haben wir doch uns auch so gedacht. Ja, vielleicht ist es uns nicht einmal so bewusst gewesen, weil es uns nicht so klar gepredigt wurde, das Ganze. Aber wir haben einfach, also ich zumindest, ich habe einfach gewusst, damals, als ich da zu den Christen im Beruf gegangen bin, damals hat es noch geheißen Geschäftsleute des vollen Evangeliums, ich habe einfach gewusst, hey, da bin ich richtig dran. Ich habe von außen her nicht viel gewusst. Ich habe Zeugnisse gehört bei diesen Vorträgen und habe gesagt, das möchte ich auch. Ich bin hier richtig dran, das war in meinem Inneren. Und dann habe ich mich bekehrt und das war gut. Ja, uns gehört damit nämlich der Bundessegen. Es besteht ein Bundessegen. Dieser Bund zieht einen Segen hinterher. Den Segen, den Gott Abraham schon geschworen hat, er soll auch uns erreichen. Unser Erbteil ist der Bundessegen. Und dazu gehört einfach auch, dass unsere Gebete erhört werden. Jetzt heißt es da, haben wir gelesen, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, 1. Johannes 5, 14. Ja, dann wird es schwierig, oder? Was ist nun sein Wille? Das ist dann die Frage. Damit musst du dich tatsächlich ein bisschen auseinandersetzen. Wenn du irgendein Problem hast, was ist jetzt Gottes Wille? Ja, wir haben diesen Bonus, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, was Gottes Wille ist, dann können wir in neuen Sprachen beten. Nicht vergessen, ganz eine wichtige Sache. Dann ist oft so, dass während dem Sprachengebet plötzlich der Gedanke aufsteigt, was Gottes Wille ist. Dann kannst du auch wieder im Verstand weiterbeten. Aber was wir grundsätzlich wissen müssen, dass Gottes Wille ist, all die Dinge, die Jesus für uns am Kreuz trug, will er, dass wir nicht nachtragen müssen. Die Sünde, die Strafe, den Tod, den Fluch, ganz wichtig, die Sündenschuld, jegliche Gebundenheit, alle Leiden, Krankheiten, Gebrechen, unseren Mangel oder Armut, das hat Jesus an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen. Und da wissen wir, wenn wir um diese Dinge beten, dass es auch sein Wille ist, dass das von uns weggenommen wird. Ja, wenn du gesund werden willst, musst du wissen, Jesus trug deine Krankheiten und Gebrechen. Ja, wenn du Mangel an Finanzen hast oder einfach Mangel an irdischen Gütern, was du halt brauchst, dann musst du wissen, Jesus hat die Armut und den Mangel auf sich genommen. Also am Kreuz hängt pudelnackt, nichts mehr besaß. Nicht verwechseln, dass jemand meint, haha, ich bete jetzt um Millionen und Milliarden oder so und Luxusanwesen und so weiter. Vielleicht ein bisschen falsch gedacht, aber wir sollen ein gutes Leben führen können und das haben, was wir heute einfach tagtäglich brauchen. Ja, gute Kleidung, gutes Haus, eine warme Stube, eine schöne Familie, einen guten Arbeitsplatz gehört auch dazu, weil die Gebratenen ja nicht fürs Fenster reinfliegen. Wir müssen auch arbeiten, unseren Teil in der Gesellschaft damit einbringen und so weiter. Wenn das nicht das Gottes Wille wäre, dass wir das haben oder haben sollen, dann hätte ja Jesus das Ganze umsonst getragen und umsonst für uns gelitten, oder? Es wäre doch Blödsinn. Also hier können wir festsetzen, das ist Gottes Wille. Was auch Gottes Wille ist, er möchte, dass wir die Verheißungen, die in der Bibel sind, erlangen. Da ist ein bisschen mehr gefordert von dir. Du musst die Verheißungen kennen. Aber wie willst du eine Verheißung von Gott erlangen, wenn du sie nicht einmal kennst? Also der glaubende Beter muss sich auf Verheißungen stellen können, die er in der Bibel gefunden hat oder wo ihn der Heilige Geist gezeigt hat für seine Situation. Und da kann er sich betend draufstellen und der Herr sieht diesen Glauben und die Verheißungen werden sich in deinem Leben erfüllen. Weil, wie ich schon oft sagte, Verheißung heißt Versprechen. Und das ist einfach noch ein bisschen stärkerer Ausdruck. Gott hat dir Dinge versprochen, aber es kommt nicht automatisch. Der Glaubende muss sich darauf stellen, muss sich einfach im Glauben das ins Gebet vorbringen und dabei bleiben. Das ist jetzt der zweite Schritt. Einfach mal eine Verheißung haben, einmal gebetet, ja, es ist alles ganz gut, aber dabei bleiben. Weil da kommen dann nämlich plötzlich ganz komische Gedanken in deinem Kopf auf, die dir das wieder ausreden wollen oder Umstände, Ablenkungsmanöver und so weiter. Der Feind möchte dich da wieder abbringen, dass du wieder abspringst von deiner Verheißung, von dem Versprechen Gottes, wie er dich segnen will. Und dann kommt es nicht zustande. Also bleibe hartnäckig auf dem Wort stehen und es wird hervorkommen. Ja, dann gibt es auch noch Dinge, die Gottes Wille sind, wo man jetzt nicht unbedingt in der Bibel steht. Aber er kann dir es trotzdem zeigen durch den Geist oder durch ein Wort, das dich erreicht. Und dann weißt du, aha, dieses und jenes ist Gottes Wille und dann kommt es auch zustande, weil ja, das gibt deinem Glauben schon noch einen richtigen Kick. Wenn du mal direkt Gottes Wort hörst, dann weißt du, wer gesprochen hat. Kommt selten vor, ist nicht immer gleich, aber es kommt vor. Wie gesagt, wie der Herr damals zu mir gesagt hat, die Margot wird meine Frau, das war sehr deutlich. Und das ist einfach wichtig und es kam auch so zustande. Ja, das stand ja nicht in der Bibel. Ja. Wie war die Verheißung, die ich vorher dann immer gebetet habe? Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter und eine einsichtige Frau ist von dem Herrn. Das war meine Verheißung, aha, eine Frau ist vom Herrn. Habe ich gebetet und dann bin ich auch nicht abgewichen davon und nach wurde das dann konkreter und dann hat eben der Herr mir direkt gezeigt, was Sache ist. War auf einer Silvesterparty der jungen Erwachsenen in der Gemeinde, in der wir damals waren, während dem Lobpreis, einfach zack, war das Wort da. Wir kannten uns noch nicht näher. Das hat sich dann einfach im Laufe der Zeit ergeben. Ja, ist schon über 30 Jahre her. Aber ja, es ist gut gegangen, weil der Herr macht einfach keinen Käse. Ein Beispiel. Oder wie wir damals den Hauskreis begonnen haben, auch sowas Ähnliches. Das ist auch so eine Geschichte. Mal schauen, ob ich es noch auf die Reihe bekomme. Wir waren ja da im katholisch-charismatischen Kreisen. Und ich habe damals auch schon Lobpreis gemacht und da gab es das Lied, mit drei Strophen. Die erste vom Vater, zweite über den Sohn und dritte über den Heiligen Geist. Und ich habe die dritte Strophe total verpennt. Habe nur die zwei ersten gesungen, also erste und zweite gesungen. Und mir war das eigentlich hinterher furchtbar peinlich. Und habe dann zum Herrn zu Hause gesagt, Herr, wieso habe ich jetzt die dritte Strophe vergessen? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, weil der Heilige Geist steht hinterm Vorhang sozusagen in diesem Kreis und er darf nicht vor. Er darf nicht die Herrschaft übernehmen. Aha. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, ich soll selber einen Hauskreis beginnen. Ach, wie lange war ich damals gläubig? Gut, ein Jahr vielleicht. Und dann ging's los. Jede Menge junge Leute haben sich damals bekehrt. Leider sind viele wieder abgesprungen. Das ist das, was sehr schade ist. Aber naja gut, Jesus hat ja gesagt, viele werden es versuchen und wenige werden es schaffen. Aber trotzdem ist es irgendwo schade. Aber es war so eine richtige Erweckungsbewegung damals. Und sowas, glaube ich, kommt in der nächsten Zeit wieder auf uns und durch uns. Da freue ich mich schon drauf. Da ist einfach noch viel, viel spannender, die ganze Sache im Glauben. Ja, so gäbe es einiges zu erzählen. Es sprengt jetzt den Rahmen, aber machen wir hier weiter. Der Vater hält sein Abkommen mit Jesus, sein Abkommen mit uns. Und es sagt hier der Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter und so weiter. Also unser Papa gibt uns gute Gaben und er gibt uns Geschenke. Und zwar nicht irgendwelche, sondern vollkommene Geschenke. Und es kommt von oben, aus der höheren Region, aus dem Himmel, aus dem Geist. Und es fließt zu uns herab. Ja, wenn es von oben kommt, muss es herabkommen. Das ist ganz einfach. Und herab, das kommt dann praktisch in die natürliche Welt, dass sich diese Dinge manifestieren, um die wir gebetet haben. Weil er möchte, dass seine Segnungen dich erreichen, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Ja, könnte sein, dass es unser Papa vielleicht manchmal sogar ein bisschen frustriert ist, wenn die Gläubigen so wenig Glauben an den Tag legen und dann die Dinge nicht zustande kommen und dann beklagen sich die Gläubigen bei Gott, weil er nichts tut. Falsches Gedankengut, oder? Aber wir stellen uns auf seine Worte, auf seine Versprechen im Glauben. Und es kommt von oben zu uns herab. Glaube ist halt einfach notwendig. Ohne den geht es kaum. Das kannst du finden in der Bibel von A bis Z. Gott vermag, jede Gnade überreichlich zu geben, damit wir in allem, alle Zeit, alles Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9,8. Gott vermag es. Er vermag, jede Gnade überreich zu geben. Warum? Damit wir einfach Genüge haben, und dass wir auch gute Werke tun können, andere wieder segnen können. So ist es von Gott her gedacht. Und obendrein zu diesem Abkommen, hat er uns sogar noch den Heiligen Geist geschenkt. Zu diesem Bundesabkommen gehört der Heilige Geist als Geschenk. Jeder gläubige, wiedergeborene Christ kann den Heiligen Geist empfangen, wenn er haben will. Es wird keinem aufgezwungen, das ist auch klar. Aber wenn er es haben will und darum bittet, wird der Vater ihm als Geschenk den Heiligen Geist geben. Und dieser Heilige Geist, der wirkt auch Wunderwerke. Steht auch in der Bibel, Galater 3,5. Da sagt, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also er reicht den Geist dar und er wirkt Wunder unter uns. Erster Teil. Und dann stellt er hier die Frage, gibt er den Geist oder die Wunderwerke, weil wir das Gesetz halten oder weil wir glauben? So jetzt mit meinen Worten. Wir sehen mal, es geht mit dem Gesetz nicht. Du wirst durch Gesetzes halten, durch Gebote halten, nie den Heiligen Geist empfangen. Nur durch Glauben. Und du musst auch glauben, dass er ausgegossen ist und dass der Vater ihn gibt, wenn du ihn darum bittest, wenn du ihn wirklich haben willst. Gott ist treu, haben wir vorher gehört. Und das sagt der Paulus nochmal in 2. Korinther 1,18. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Ja und Nein ist zugleich, wäre ein Vielleicht. Kann sein oder auch nicht, oder? Aber Gott bürgt für sein Wort, steht hier. Er bürgt dafür, dass das Wort, das Evangelium, nicht vielleicht ist, sondern dass es ein Ja ist. In ihm, sagt er weiter unten, ist ein Ja geschehen. Dann sagt er weiter im Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja, deshalb durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Jesus ist das Ja zu all diesen Verheißungen, zu diesen Versprechen Gottes, die in der Schrift zu finden sind. Und du musst eins wissen, es gibt so viele Verheißungen in der Schrift, die eigentlich für das Volk Israel sind. Aber im Neuen Bund sind wir ja mit eingepfropft in den edlen Ölbaum. Und weil wir jetzt in dieses Israel hineingepfropft sind, sind wir mit den anderen zusammen, die nicht ausgepfropft sind, die drin sind im Glauben, ja, dieses neue Israel. Und darum gelten uns auch die Verheißungen. Das ist das Schöne der ganzen Sache. So viele Verheißungen es gibt, dann ist es wert, sie zu suchen. In Jesus ist ein Ja geschehen. Und ein Amen. Ein Amen, so ist es. Ja, heißt es, so ist es. So, wir haben immer gesagt, basta. Amen heißt basta. Gibt es nichts zum Rütteln und zum Schütteln und zum Deuteln. Es ist geschehen. Ja und Amen. Und das ist das, der Teil, den Gott tut in diesem Abkommen, in diesem neuen Bund. Ein Abkommen ist ein bisschen, ja, klingt vielleicht ein bisschen kräftiger, aber der kräftigste Ausdruck ist eigentlich der Bund. Weil ein Bund ist ein Bund. Ein Bund kann nicht einfach wieder aufgelöst werden. Ein Bund ist so lang gültig, bis einer der beiden stirbt, oder? Also der Bund ist gültig in Ewigkeit. Und wir könnten ihn höchstens auflösen und sagen, ja, wir wollen von diesem Gott und diesem Jesus nichts mehr wissen, dass man sich davon lossagt und irgendwelchen anderen komischen Göttern zuwendet, ganz bewusst. Okay, so kann man einen Bund noch brechen, aber so einfach, ja, kündigt man auf, so ungefähr, das geht nicht so einfach. Und schon gar nicht, wenn der Satan Menschen unter Druck setzt, sie dahin zu bringen. Gottes Treue ist einfach immer noch drüber. Okay, Leute, jetzt machen wir Lobpreis.